Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Figurine Europa.
Europäische Ansichten.
Lisa Europa.
Lisa Europa.
Todo mucha gente mayor ha dejado de venir. Vienen los hijos, lo que pasa que tú no sabes.
Viele alte Leute kommen nicht mehr. Für sie kaufen jetzt die Kinder ein. Aber so ganz kann ich die jungen Leute nicht den Älteren zuordnen. Jetzt kommen wieder mehr Ältere. Wir vermissen sie schon sehr.
Esas personas mayores, pero sí. Hemos echado de menos, se las echa de menos.
Leticia hat einen Obst- und Gemüsestand in der Markthalle im Madrider Viertel Vallecas. Für frische Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Schinken oder Käse, ziehen viele Spanier immer noch diese Stadtteilmärkte den Supermarktketten vor. Hier kennt man sich, hier kann man auch sein Leid klagen.
Wir hören von Kunden, die im Krankenhaus waren, schlimme Nachrichten. Dort haben die Kranken auf dem Boden gelegen und darauf gewartet, bis sie behandelt werden. 2 oder 3 Tage lang.
Der Großraum Madrid ist noch vor der Provinz Barcelona eines der großen Epizentren der Covid-19-Pandemie weltweit. In ganz Spanien sind fast 280.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Knapp 28.000 Menschen sind daran gestorben. Gesichter Europas. Spanien im Alarmzustand. Die Narben der Corona-Krise. Eine Sendung von Hans-Günther Kellner.
Por Los Ángeles, de alas verdes de los quirófanos. Los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar. Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vas. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones la muerte. Sus dragones, callamos al silencio un día más.
Die Vögel singen wieder in Madrid. Eine Amsel setzt sich dafür morgens immer auf denselben Kamin des 8-geschossigen Wohnblocks gegenüber. Sonst kam von der Baustelle am Neubau nebenan schon ab 8 Uhr ein Heidenlärm. Das ganze Land steht still. Doch es ist kein Innehalten in der Stille. Es scheint eher so, als würden Anspannung und Angst dem Land die Luft abdrücken. Die Polizei kontrolliert, dass man sich auch an die Auflagen hält. Ist ein Krankenwagen mit Blaulicht zu sehen, rechnet man damit, dass wieder ein Infizierter abgeholt wird. Vielleicht ein alter Mensch mit geringen Chancen, in einer Intensivstation einen Platz zu bekommen. Mit dem Eimer und Wischmopp in der Hand verfolgt die Pförtnerin die Besucher bis zum Aufzug. Hartnäckig fragt sie, wohin man möchte.
Hola.
Alberto öffnet die Tür, hält einen jungen Schäferhund am Halsband fest. Es ist gar nicht so einfach, im schmalen Flur den Sicherheitsabstand einzuhalten. Ja, die Pförtnerin ist neugierig, sagt er genervt. Doch mit der Pandemie sei das gegenseitige Misstrauen noch größer geworden.
Si mi vecina sabe que yo estoy infectado, no me va a abrir ni la puerta. Wenn meine Nachbarin weiß, dass ich infiziert bin, wird sie mir nicht mehr die Tür öffnen. Die Frau eines Kollegen ist Krankenpflegerin. Die Nachbarn haben sie gebeten, die Quarantäne in einer anderen Wohnung zu verbringen. Die Leute sind sehr egoistisch, alle. Wenn sie wissen, dass du hier sitzt, fragen sie sofort, wer ist das?
Alberto führt ins Wohnzimmer. In den 12 Quadratmetern stehen hier eine Sitzecke mit Sofa, ein Fernsehgerät im Schrank und ein runder Esstisch. Er trägt eine schon etwas ältere Atemschutzmaske, ein rotes Gummiband ist daran mit einem Bürotacker befestigt. Er führt zu einer Arbeitsecke, an der Wand Fotos.
Hier unser verstorbener Sohn und hier meine Eltern. Genau als der Alarmzustand ausgerufen wurde, war der erste Todestag unseres Sohnes. Jetzt plötzlich meine beiden Eltern.
Zwei rüstige Rentner sind darauf zu sehen. Lucia trägt einen roten Bläser, Vicente ein Hemd. Auf dem Tisch vor den beiden ein Glas Rotwein und ein Glas Wasser. Zwischen den beiden ein junger Teenager, Jorge. Darüber steht: Ich liebe euch.
Es ging ihnen gut. Sie waren gesund. Sie waren nur alt.
Sagt Fatima, Albertos Frau. Jorge, der Sohn der beiden zwischen den Großeltern auf dem Foto, ist vor einem Jahr an einer Lungenembolie gestorben. Und nun hat Alberto auch seine Eltern verloren. Bei beiden wurde das Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt. Alberto und Fatima setzen sich an einen kleinen, runden Esstisch. Alberto beginnt sofort zu erzählen.
Lucia ist eine Mujer. Pues, ¿qué te voy a decir? Mi madre es...
Lucia ist eine Frau, was soll ich sagen? Sie ist meine Mutter. Sie war eine gute Frau, sehr schön, man sieht es auf dem Bild. Sie wollte uns immer beschützen, wie Mütter eben so sind. Auch mein Bruder arbeitet beim Fernsehen in der Dokumentation. Ich seit 1986 als Beleuchter, wie schon mein Vater. Sie lebten hier ganz in der Nähe. Gestern waren wir zum ersten Mal in der Wohnung meiner Eltern. Es ist, als wären sie gerade mal Brot holen gegangen. Alles liegt noch da. Die Schlüssel, die Medikamente. Er war nicht krank. Er hatte gar nichts. Sie hatte immer ein bisschen Atemnot. Aber nie im Leben hätte ich daran geglaubt, dass sie einmal so von uns gehen würden.
Fatima steht auf und sucht ihr Handy. Schließlich findet sie das letzte Video von Opa. So nennt sie ihren Schwiegervater. Der 74-Jährige sitzt auf einem Stuhl und fragt, wo der gerufene Krankenwagen bleibt. Zuvor war er gestürzt.
Das ist die Nacht, in der wir auf die Notaufnahme warteten. Die Oma sagte ihm, er solle aufstehen. Und er sagte, dass er nicht aufstehen kann. Die Ambulanz sollte um Mitternacht kommen. Am Ende wurde es eine Stunde später.
Die Eltern hatten eine private Versicherung, ließen sich deshalb auch in ein privates Krankenhaus bringen. Dort wurde zwar die Diagnose Covid-19 gestellt, doch sie wollten sie nicht behalten. Sie setzten die alten Leute einfach ins Taxi. Ein öffentliches Krankenhaus nahm sie schließlich auf. Sie bekamen ein gemeinsames Zimmer. Es waren schlimme Wochen, die Krankenhäuser überfüllt. So ist auch Alberto im Ungewissen, ob seine Eltern wirklich die bestmögliche Versorgung bekommen haben.
Meine Mutter ist ganz langsam erloschen wie eine Kerze. Wir haben immer wieder gefragt, ob man denn wirklich nichts machen kann. Gut, bei meinem Vater ging es sehr schnell. Er wurde sediert und starb nach nur einem Tag. Aber bei meiner Mutter dauerte es länger. Weil sie über 70 Jahre alt waren, kamen sie nicht in die Intensivstation. Es wurde nur noch versucht, das Leid zu lindern. Meine Mutter war gesund, die Organe waren gesund, das Herz, die Nieren.
Zu Beginn der Pandemie starben viele Menschen noch völlig allein. Später wurde das Protokoll für die Covid-19-Patienten geändert. So bot eine Ärztin Alberto an, seine Eltern vor der Sedierung noch einmal zu besuchen. Doch das ist nur ein schwacher Trost. Denn zur Trauer kam das Chaos beim Begräbnis. Für die Bestattungsinstitute in Madrid waren es zu viele Tote, die darum in einer Eissporthalle vorübergehend untergebracht werden mussten. Alberto musste nach den Gebeinen seines Vaters suchen.
Mi madre fue muy triste también porque fue parar allí con el coche.
Mit meiner Mutter war es auch sehr traurig. Der Bestattungswagen kam, der Kofferraum wurde geöffnet. Es kam ein Pfarrer und er gab seinen Segen. Aber es fehlte das Kreuz auf dem Sarg. Und meine Mutter war sehr katholisch. Die Bestatter brachten von irgendwo ein Kreuz. Dann schlossen sie den Kofferraum des Wagens wieder und fuhren zum Friedhof.
Die katholische Kirche spielt im Alltag der Spanier kaum noch eine Rolle. Doch jetzt fehlen ihre Rituale.
Es fehlt diese Zeremonie, die wir hier in Spanien sonst haben. Wie wir es mit unserem Sohn gemacht haben, mit ihm noch einmal eine Nacht im Andachtsraum auf dem Friedhof zu verbringen. Wenn das fehlt, hast du den Eindruck, dich nicht richtig verabschiedet zu haben. Ja, es ist real, aber...
Sí es realidad, pero parece que...
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos. Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte.
In jenen Tagen versetzte eine Bedrohung anderer Art Valladolid in Angst und Schrecken. Ein Diener des Marschalls von Fromista, der mit einer Pestbeule von einer Reise zurückkehrte, steckte drei Mägde des Marschalls an, allesamt junge Mädchen. Und die vier starben binnen weniger Tage. Gleichzeitig gab die Gesundheitsbehörde einen Pestfall in Herrera und die Erkrankung einer Frau in Dueñas bekannt. Innerhalb weniger Stunden loderten an den Straßenecken Feuer, auf denen Thymian, Rosmarin und Lavendel verbrannt wurden, um die Luft zu reinigen, obwohl die Leute seit Tagen mit einem Tuch vor dem Mund herumliefen. Der Stadtmagistrat ernannte eine Kommission, die Bericht über die gesundheitliche Lage in der Stadt und in den umliegenden Dörfern erstatten sollte und verwendete die Einnahmen aus der Brot- und Weinsteuer, um den Kampf gegen die Krankheit aufzunehmen. Dann ließ man durch Ausrufer öffentlich bekannt machen, dass die Straßen sauber gehalten werden sollten und dass es verboten sei, Melonen, Kürbisse und Gurken zu verzehren, da diese leicht von bösen Ausdünstungen befallen würden.
Anders als in den meisten anderen europäischen Ländern waren in Spanien 7 Wochen lang sogar Spaziergänge verboten. Dafür gibt es jeden Abend um 20 Uhr das gleiche Spektakel. Hunderttausende stehen an den Fenstern und klatschen Beifall für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und Gesundheitszentren. Oft ist aus den Fenstern auch der etwas angestaubte Schlager Resistiré zu hören, der zur Hymne für den Überlebenskampf dieser Tage geworden ist. Es dauert meist nicht länger als 5 Minuten, dann schließen sich die Fenster wieder. Viele Menschen waren sich bislang nur als Schatten hinter Gardinen bekannt. Jetzt machen sie sich Sorgen, wenn zum Applaus jemand fehlt, sprechen sich Mut zu.
Der Weiße wird.
Ist das okay so? Wir haben diesen Rolltisch hier aus dem Wohnzimmer. Der steht normalerweise vor dem Sofa.
Sagt Marie Carmen und schiebt einen niedrigen Tisch in die Mitte. Ganz legal ist es zwar nicht, denn die allgemein zugänglichen Räume einer Hausgemeinschaft dürfen nicht genutzt werden, aber der Hausflur zwischen den beiden Wohnungen und der Tür zum Aufzug und der Brandschutztür ist etwa 3 Meter lang und 2 Meter breit. Also groß genug, um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden. Hier haben sich die Nachbarn zum Sonntagskaffee verabredet. Sie setzen sich vor ihre Wohnungstür.
Das war eine Idee von Marie Carmen. Ich wollte euch schon lange fragen, ob wir uns nicht wenigstens auf diese Weise treffen wollen. Aber dann sahen wir uns zufällig. Ich holte die Post und sie putzte gerade ihre Tür. Am Ende schaute ich auf die Uhr. Wir hatten uns 2 Stunden lang unterhalten.
Die Spanier sind an diesem Tag schon seit 5 Wochen eingeschlossen, dürfen ihre Wohnung nur zum Einkaufen verlassen. Eine harte Zeit, sagt Isabel zu Angel, während Marie Carmen einen selbstgebackenen Kuchen aus der Küche holt.
Klar, man kann ja sonst auch mit niemandem sprechen. Man hat das Telefon, aber sonst? Diese Ausgangssperre ist die Chance, uns kennenzulernen. Wann, wenn nicht jetzt?
Seit einem halben Jahr sind Marie Carmen und Angel mit ihren beiden Kindern schon Isabels Nachbarn. Aber bis zur Ausgangssperre haben sie nicht mehr als ein kurzes Hallo gewechselt. Doch das Klatschen am Fenster macht neugierig.
Als wir mit dem Applaus begannen, war es ja schon dunkel. Nach der Umstellung auf die Sommerzeit war es plötzlich hell. Wir sahen uns. Die beiden Mädchen gegenüber setzten sich Sonnenbrillen auf. Wir hatten Abende mit Sonne, mit Wind, mit Regen, mit einem Regenbogen. Ich dachte, wir wären weniger, die klatschen.
Und dieser junge Mann mit der Baseballkappe zum Beispiel. Einen Tag fehlte er beim Applaus um 20 Uhr. Ich fragte mich sofort, ob der wohl krank ist.
Angel schmecken die Teigschnecken, die Isabella morgen vom Bäcker geholt hat. Er erinnert daran, dass 1 Stunde nach dem Beifall für die Beschäftigten im Gesundheitssystem ein paar Anwohner auch auf Töpfe schlagen. Als Protest gegen die Ausgangssperre. Angel findet, dass die spanische Rechte und die Medien sie aufstacheln.
Die Medien sind Aasgeier. Sie bringen Nachrichten, die die Menschen empören. Die interessiert es nicht, wenn das Rote Kreuz tausende neue Freiwillige hat. Stattdessen wird berichtet, dass Rajoy spazieren gegangen ist und einen Bußgeldbescheid bekommen hat.
Im Madrider Stadtteil Vallecas seien auch Armenküchen eröffnet worden, gibt Marie Carmen zu bedenken.
Wir haben unter den Beschäftigten mehr als 70.000 Euro für die Krankenhäuser gesammelt. Ich arbeite bei der Madrider Metro als Ausbilder. Das Geld ist für Altenheime, Krankenhäuser, Schutzmasken, Putzmittel, Brillen, Handschuhe. Das bringen die Nachrichten nicht.
Angels Frustration kommt nicht von ungefähr. Die Corona-Krise hat die tiefen Gräben, die Rechte und Linke in Spanien trennen, nicht zugeschüttet, im Gegenteil. Spaniens Rechte in der Opposition werfen der Regierung vor, Todeszahlen zu verschweigen. Die Rechtsaußenpartei Vox spricht angesichts der vielen Menschen, die in Altersheim sterben, von einem gezielten Euthanasieprogramm der linken Regierung Spaniens. Das bringt Marie Carmen auf, denn sie hat vor ihrem Umzug vor 6 Monaten selbst noch als Altenpflegerin gearbeitet.
Die Altenheime haben doch nicht erst seit gestern Probleme. Uns hat immer Zeit gefehlt. Wir hatten auch nie ausreichend Material, Windeln. Und vor allem fehlte schon immer Personal. Und natürlich fehlte auch schon immer Schutzkleidung. So konnte ich nicht arbeiten.
Marie Carmen leidet an Schlafproblemen. Die Nachrichten berichteten von morgens bis abends nur von der Corona-Krise, beklagt sie. Isabel berichtet von Stress im Supermarkt. Aber dennoch finden alle drei, dass Spanien aus der Quarantäne auch lernen sollte.
Wir lernen ja schon, dass man auch im Homeoffice arbeiten kann. Die Unternehmen sollten das weiter fördern, Sie haben gesehen, dass die Beschäftigten nicht ständig im Büro sein müssen. Aber leider sind viele Chefs davon besessen, ihre Beschäftigten im Büro zu sehen. Meiner ist zum Beispiel sehr misstrauisch. Aber sicher werden viele Unternehmen an der Arbeit im Homeoffice festhalten.
Das sei auch gut für die Umwelt. Schließlich bedeute Homeoffice auch weniger Berufsverkehr, sagt Isabel.
Es ist wunderbar, wieder die Vögel am Morgen singen zu hören, die gesunde Luft zu atmen. Es sind sonst einfach zu viele Autos auf den Straßen. Und auch das bessere Verhältnis zu den Nachbarn, den Mitmenschen allgemein, würde ich ungern verlieren. Wir sollten solidarischer miteinander sein.
Am wichtigsten ist allen dreien jedoch vor allem, dass die Kürzungen der letzten Jahre bei den öffentlichen Krankenhäusern und Ärztezentren rückgängig gemacht werden.
Vor allem müssen wir dem öffentlichen Gesundheitssystem mehr Beachtung schenken. Hier wurden in den letzten Jahren Flughäfen und Autobahnen gebaut, die nicht genutzt werden. Wir müssen das Geld dort ausgeben, wo es gebraucht wird. Das sehen wir ja jetzt.
Darauf stoßen Sie jetzt an. Das Frühstück hat sich bis in den Mittag gezogen. Zum Abschied holt Isabel noch einen Wermut aus dem Kühlschrank. Gut, dass wir nicht mehr fahren müssen, sagt Marie-Carmen. Und Isabels Corona-Trinkspruch lautet:
Gegen das Mistvieh, auf das es verrecke.
Del mar en calma, la paz que arroja, del sol que quema, la buena sombra, de las mentiras, saber a tiempo, quién es verdad, quién puro cuento, de la derrota, pies en el suelo, del accidente, el buen recuerdo, de las visitas, de los que fueron buenos amigos en malas fechas, de esas batallas, ganar la guerra, de las heridas, mi fuerza. Por cada náufrago un mar, por cada tormenta, la calma que queda. Por cada puñado de cara, que es en la arena, tu cuerpo a tierra.
Einige Monate später gab es die ersten Fröste und die Menschen atmeten erleichtert auf. Es herrschte die Überzeugung, dass die Pest eine Folge der Hitze sei, Kälte und Regen hingegen ihre Ausbreitung eindämme. Nach wenigen Tagen wurde es wieder milder und die Pest wütete erneut in den Dörfern und Städten Kastiliens. Während dieser zweiten Welle begann man sich an die Pest von 1506 zu erinnern, die schlimmer gewesen war als die im Jahre 1518. Der Bankier Domenico Nelli beruhigte seine Kollegen in Medina mit den Worten, dass die Pesttoten üblicherweise Arme seien und deswegen bedeutungslos. Aber die Zahl der Armen stieg und der Strom der Bedürftigen nahm zu und mit ihm die Ausbreitung der Pest.
Hometrainer sind ausverkauft. Mit dem Alarmzustand setzte am 15. März auch der Ansturm auf solche Sportgeräte bei den Internethändlern ein. Es bleibt ja nur noch der Sport im Wohnzimmer. Die Nachrichten im Radio verkünden jeden Tag eine neue Schreckensbotschaft. An diesem Morgen: Spaniens Regierung rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaft und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf fast 20%. Um das Schlimmste zu verhindern, gibt es Kurzarbeitergeld für Millionen, hat die Regierung Entlassungen von Beschäftigten verboten. Verboten sind auch Wohnungsräumungen. All das scheint zu wenig zu sein. Die Schlangen vor den Essensküchen sind jetzt noch länger als bei der zurückliegenden Finanzkrise, von der sich das Land gerade erst erholt. Nachbarschaftsorganisationen rufen die Anwohner auf, Lebensmittel zu spenden. San Sebastián de los Reyes im Norden des Großraums Madrid gilt als reich. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen ist mit 35.000 Euro im Jahr hier dreimal höher als in den armen Vierteln der Hauptstadt. Aber sogar hier wissen viele Menschen nicht mehr, was sie essen sollen.
Die Hilferufe werden immer mehr. Wir kommen mit der Versorgung nicht nach. Die Leute brauchen Lebensmittel und Hilfen für die Mieten. Viele haben ihre Arbeit verloren. Sie haben schon zuvor von der Hand in den Mund gelebt. Jetzt können sie gar nicht mehr zahlen.
Sagt Sofia Torres, ehrenamtliche Helferin beim Roten Kreuz in San Sebastian de los Reyes, während sie Nudeln, Reis oder Milch in Kartons für Menschen in Not packt. Eingekleidet in rote Jacken mit dem Logo der Hilfsorganisation, Handschuhen und Gesichtsschutz, bringen die Rotkreuzhelfer die Hilfspakete zu den Menschen nach Hause. Passanten rufen ihnen dabei auch schon mal Anerkennung zu. In die Wohnungen dürfen die Helfer allerdings nicht. Zwei Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln bekommt jeder Hilfsbedürftige vor der Haustür überreicht. Auch Amparo. Seit 17 Jahren lebt die kleine Frau aus Ecuador in Spanien. Die Finanzkrise hat sie überstanden. Jetzt bittet sie zum ersten Mal in ihrem Leben um eine solche Hilfe. Leicht ist es ihr nicht gefallen.
Aber es musste sein. Mit zwei Mädchen ist es schwer. Ich habe ja gar keine Einkünfte mehr. Mal sehen, wann das Kurzarbeitergeld endlich gezahlt wird und wie viel das wird. Ich rechne mit 600 Euro, aber ich höre auch von Kollegen, dass sie weniger bekommen.
Hilfswerke wie das Rote Kreuz oder die Caritas warnen vor einer Explosion der Armut in Spanien. Schon mit der zurückliegenden Finanzkrise seien die Lebensverhältnisse vieler Menschen prekär geworden. Diese Leute treffe die Pandemie jetzt mit voller Wucht. Und Epidemiologen zufolge ist die Gefahr, sich zu infizieren, für Menschen aus unteren Einkommensschichten größer. Amparo weiß warum.
Wenn man kein Geld hat, muss man rausgehen zum Arbeiten. Wer Erspartes hat, kann es sich leisten, zu Hause zu bleiben, sich zu schützen. Wir müssen dieses Risiko eingehen, arbeiten gehen. Wir haben keine Wahl.
Amparo geht mit den Paketen zurück in ihre Wohnung. Die Haustür fällt ins Schloss. Vor der Zentrale des Roten Kreuzes von San Sebastian de los Reyes warten unterdessen weitere Menschen auf ihre Lebensmittelpakete, auch Emily Paraga. Die 30-Jährige aus Venezuela wird in keiner Statistik über Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geführt. Wie so viele in Spanien hatte sie keinen Arbeitsvertrag, obwohl sie eine alte Dame gepflegt hat.
Le limpiaba, le cocinaba y a raíz de todo esto pues ella ya no.
Ich habe für sie geputzt und gekocht, aber mit diesem Virus wollte sie nicht, dass ich sie weiter besuche. Ich verstehe das, aber ich hatte keinen Arbeitsvertrag. Ich bin ja Einwanderin, ich habe keine legalen Papiere und kein Recht auf Arbeitslosenhilfe.
Ein Helfer des Roten Kreuzes bringt einen großen Karton. Emily räumt die Lebensmittel hinein. Olivenöl, Hülsenfrüchte in Dosen, Milch. Doch nur mit Lebensmittelspenden ist ihr nicht geholfen.
Der Besitzer der Wohnung hat mich schon darauf hingewiesen, dass ich unbedingt die Miete weiterzahlen muss. Er sagt nicht so direkt, dass er mich sonst auf die Straße setzt, aber er weist schon darauf hin, dass er das Geld braucht.
€375 kassiert der Besitzer für jedes der 5 Zimmer in seiner alten Wohnung im Monat, erzählt sie und ordnet ihre schwarzen Locken, die ihr der Wind immer wieder ins Gesicht weht. So hofft sie, dass ihr das Rote Kreuz auch bei der Miete hilft und auf göttlichen Beistand.
Mein ganzer Glaube richtet sich jetzt darauf, dass mir hier geholfen wird. Wenn nicht, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich weiß es wirklich nicht.
Dabei war sie im Herbst nach Spanien gekommen, um ihrer Familie in Venezuela zu helfen, sagt sie traurig und richtet sich auf. Der Essensvorrat wird wohl für ein paar Tage für sie und eine Freundin und deren kleine Tochter reichen, hofft sie und schleppt den schweren Karton fort. Ihre Arme können das Paket kaum umfassen. Auf der Dachterrasse der Zentrale des Roten Kreuzes machen unterdessen zwei Ehrenamtliche Pause. José hielt nach einem überstandenen Gehirntumor vor 8 Jahren das Nichtstun nicht mehr aus und ging zum Roten Kreuz. Die 34-jährige Elida ist erst ein paar Monate dabei. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mehr als 15.000 Menschen als Freiwillige bei der Organisation gemeldet. Zu ihren Beweggründen sagt Elida:
Ich kam, weil ich irgendwie helfen wollte. Mir war nicht klar, wie. Ich wusste nur, ich will helfen. Überall gibt es Menschen, die Hilfe benötigen und andere, die helfen können. Ich bin privilegiert. Aber wenn man ein Privileg hat, muss man es auch für andere einsetzen.
Cipriano und die Findelknaben waren überall, um ihren Mitbürgern zu helfen. Manchmal, wenn keine dringenderen Aufgaben warteten, entfachten sie Feuer mit Lavendel, Rosmarin und Thymian, um die schädlichen Ausdünstungen zu hemmen, und versorgten die Eingeschlossenen weiterhin durch die Löcher in den Dächern mit Lebensmitteln. Zuweilen starb ein Kranker in den verschlossenen Häusern und man musste die Bretter von der Tür entfernen, um ihn zur Bestattung herauszuholen. In jenen Tagen während der letzten Phase der Epidemie erschien sein Onkel Ignacio Salcedo im Findelheim. Mitten im Gespräch teilte er ihm mit, dass Don Bernardo, sein Vater, schwer erkrankt sei. Vor einigen Tagen habe er sich mit der Pest infiziert, wo er doch immer geglaubt habe, dass diese Krankheit nur die Armen treffe. Ein Besuch sei nicht angebracht, zu seiner eigenen Sicherheit und um seinen Bruder nicht zu demütigen. Doch solle er mit den Findelknaben am Totengeleit teilnehmen, wenn das Ende gekommen sei.
Hay gente con vocación y no necesitan andar presumiendo permanentemente, esa es la cuestión. Hay gente que sabe ayudar, aunque no tenga la protección suficiente y sin descansar. Hay gente que te da la vida y no hace falta que venga nadie expresamente y se lo pida. Si no están, no podemos seguir. Te dan la mitad más grande siempre, siempre para ti.
Wir dürfen raus. Darauf haben Millionen von Menschen 7 Wochen lang gewartet. Das Virus breitet sich nur noch sehr langsam aus. Spaziergänge und Sport sind seit dem 2. Mai unter strengen Auflagen wieder erlaubt. 2 Menschen, die zusammenleben, dürfen zu bestimmten Uhrzeiten nun wieder auf die Straße. Doch das Bild in den Großstädten ist chaotisch. Hunderttausende strömen ins Freie. Es ist unmöglich, den empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Auf den sonst verlassenen Gehwegen pusten einen jetzt Jogger mit aufgeblasenen Backen ihren Atem ins Gesicht. Elena Flores trägt in ihrem Behandlungszimmer normalerweise einen weißen Kittel mit dem blauen Logo des Madrider Gesundheitssystems. Diesmal nicht. Sie befürchtet Ärger mit den Behörden, wenn sie mit der offiziellen Arbeitskleidung Interviews gibt. Sie öffnet die Tür eines Zimmers des öffentlichen Ärztezentrums, schließt sie wieder. Die besprechen sich immer noch, sagt sie mit einem hellblauen Schutz vor Mund und Nase. Die nächsten Tage solle das Gesundheitszentrum wieder zum Alltag zurückkehren. Denn in den letzten Wochen ging es hier ausschließlich um Patienten mit Covid-19.
La gente no tiene ni idea de cómo fue el mes de marzo aquí. En el sentido del trabajo a destajo.
Die Leute machen sich keine Vorstellung davon, was hier im März los war. Das war Medizin in Akkordarbeit. Ich bin hier um 8 Uhr morgens reingekommen und um 18 Uhr wieder nach Hause. Und in dieser Zeit habe ich einen Patienten nach dem anderen behandelt. Wir haben hier nicht mal zum Trinken Pause gemacht. Irgendwann haben wir die Patienten gebeten, zu Hause zu bleiben. Wir haben sie telefonisch versorgt. Aber das waren 50 bis 60 Anrufe am Tag. Das hörte nie auf.
Ärztezentren wie das Elena sind Teil des öffentlichen Gesundheitssystems Spaniens. Die hier tätigen Ärzte und Pfleger sind öffentlich Beschäftigte. Rund 30 Haus- und Kinderärzte und 15 Krankenpfleger arbeiten in dem Zentrum Elenas. Die Behörden behandelten die Familienärzte, wie Allgemeinmediziner in Spanien genannt werden, stiefmütterlich, meint sie. In der Corona-Krise seien die Anweisungen immer zu spät gekommen. Das Patientengespräch telefonisch zu führen war der einzige Weg, die ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten.
Que nosotros estamos acostumbrados y sobre todo yo creo que los médicos de familia a tocar, a ver.
Wir Hausärzte leben davon, die Patienten anzufassen, sie zu sehen. Es ist etwas anderes, jemanden zu fragen, ob er Atemnot hat, als ihn in der Praxis zu beobachten, wie er atmet. Wenn wir es für erforderlich hielten, bestellten wir sie dann hierher. Aber wenn die Atembeschwerden schon sehr stark waren, schickten wir sie ins Krankenhaus. Denn zu alledem durften wir sie nicht mit Medikamenten behandeln, das durften nur die Krankenhäuser.
Der Stress der letzten Wochen ist ihr immer noch anzumerken, jetzt, wo sich die Lage langsam beruhigt. Elena ist aufgeregt, auch emotional hat sie die Belastung noch längst nicht verkraftet. Als sie von ihren Patienten berichtet, schießen ihr Tränen in die Augen.
Bueno, entonces, lo de pacientes, afortunadamente, no muchos.
Zum Glück habe ich nicht viele Patienten verloren. Ich hatte Glück.
Es verdad que alguno sí y eso vino la siguiente fase de.
Aber wofür wir Familienärzte keinen Trost finden, es kam eine Phase, in der nicht nur in den Intensivstationen entschieden werden musste, wer rein darf und wer nicht. In den Krankenhäusern ist das normal. Das passiert nicht nur in Zeiten einer Epidemie. Aber auch wir, die Familienärzte, mussten Patienten beim Sterben begleiten. Ihnen dabei zu helfen. Es geht schon wieder. Entschuldige bitte.
Ay, lo siento.
Erlebnisse, die sie trotz ihrer 23 Jahren Berufserfahrung auch deshalb nur schwer verarbeiten kann, weil sie in der Corona-Krise auch ihren eigenen Vater behandeln musste und verloren hat. Aber auch, weil sich die Ärzte in Spanien nicht nur um ihre Patienten, sondern auch um sich selbst Sorgen machen mussten. Mehr als 50.000 Mitarbeiter in den Gesundheitszentren und Krankenhäusern haben sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Das sind über 20% aller Beschäftigten im Gesundheitssystem. Überall fehlte Schutzkleidung, berichtet Elena.
Muy contado, o sea, si te doy este mono, luego tú lo tienes que desinfectar.
Es gab zwar Material, aber sehr wenig. Wir wurden gehalten, Schutzanzüge zu desinfizieren und wiederzuverwenden. Eigentlich sollten sie nach Gebrauch weggeworfen werden. In anderen Gesundheitszentren gab es gar nichts. Da zogen sich die Leute Plastiksäcke über. Naja, sagen wir, wir haben uns mit der Zeit an die Knappheit angepasst.
Pero bueno, no sé, yo creo que nos fuimos también adaptando a las carencias.
Ihr Lächeln wirkt bitter. Die 48-Jährige rückt sich ihre große Brille zurecht. Sie ist gerne Ärztin. Ihre Patienten berichten von ihrer fröhlichen Art. Gerne schiebt sie in der Sprechstunde auch eine Musik-CD in den Computer, indem sie die Patientenberichte eintippt. Die Gesundheitszentren sollen jetzt erst recht zur Brandmauer des Gesundheitssystems im Kampf gegen das Coronavirus werden. Sie sollen nun sogar mehr Kompetenzen erhalten. Aber auch diesmal werde zunächst nur improvisiert, befürchtet die Ärztin.
Te sientes poco valorado. Sino que además esa noticia salta en prensa.
Da fühlt man sich nicht wertgeschätzt. Bislang habe ich nur aus der Presse erfahren, dass wir jetzt an vorderster Front die Pandemie bekämpfen sollen. Richtlinien, wie wir vorgehen sollen, habe ich hingegen bislang keine gesehen. Wenn ich diagnostizieren soll, brauche ich Tests. Ich habe keine.
Que me expongas antes de darme el material.
Außerdem soll ich zur Normalität zurückkehren. Unsere chronischen Patienten haben wir ja auch noch. Die haben wir ja scheinbar vergessen.
Enfermos crónicos, que de verdad hay que verlos, que se nos ha olvidado que tenemos enfermos crónicos hace dos meses.
Zumal das Gesundheitssystem durchaus erneut unter großen Druck geraten kann. Zum Beispiel, wenn sich das Virus wieder rascher ausbreitet als zuletzt. Doch der Madrider Regionalregierung ist eine schnelle Lockerung der Ausgehbeschränkungen wichtig. Die Wirtschaft soll wieder funktionieren, heißt es. Familienärztin Elena schüttelt hingegen den Kopf. Schon jetzt würden zu viele Menschen gegen die Auflagen verstoßen, etwa wenn sie in größeren Gruppen als zugelassen auf den Straßen spazieren. Wie soll das erst werden, wenn jetzt die Kneipen wieder öffnen, fragt sie besorgt.
La gente está loca ya. La gente está loca y está, se ha vuelto todavía más loca.
Die Leute sind verrückt und jetzt sind sie noch verrückter geworden. Ich glaube, uns fehlt es an gesundem Menschenverstand. Sonst müssten hier keine Verhaltensregeln diktiert werden. Die Chinesen sind sehr diszipliniert. Die gehorchen, wenn ihnen etwas befohlen wird. Hier geht das nicht. Wir müssten den Leuten sagen, bleibt zu Hause, versteht aber auch, warum ihr das macht. Aber hier wird weder gehorcht noch verstanden.
Was wäre Spanien ohne seine Bars? Man ist es gewohnt, in der Kneipe an der Ecke sich schon zum Frühstück das Olivenöl auf getoastetes Weißbrot zu gießen. Zum Mittagessen wählt man unter drei Vor- und drei Hauptspeisen aus und der Kino- oder Theaterabend endet nie ohne ein gemeinsames Abendessen. Und jetzt? Vielen ist noch der letzte Wein mit Freunden in der Bodega in Erinnerung. Das liegt schon mehr als zwei Monate zurück. Schon während der Finanzkrise sind Franchise-Ketten an die Stelle von Familienrestaurants getreten. Auch diese neue Krise werden viele kleine Kneipen nicht überleben. Für viele spanische Familien ist die Paella ein fester Teil des Sonntags. In der kleinen Bar El Rincón gibt es das traditionelle Reisgericht aber nur noch zum Mitnehmen. Manche Gäste bestellen sie schon sehr früh.
Gestern gab es eingelegten Hundshai. Der war sehr lecker. Und die Kroketten.
Die Kroketten sind die besten im ganzen Viertel. Eine Familie holt sich jeden Freitag eine Portion. Okay, also dann, die Paella bis 15 Uhr, okay?
Manuel Calar, Manu und seine Frau Michaela sind die Pächter der Gaststätte El Rincón. Seit drei Wochen bieten sie das traditionelle Mittagsmenü mit drei Vor- und drei Hauptspeisen zum Auswählen sowie die Paella am Wochenende zum Mitnehmen an. Dass dies nun erlaubt ist, ist für die beiden eine große Erleichterung, erzählen sie in ihrer kleinen Kneipe. Denn als Mitte März der Alarmzustand ausgerufen wurde, mussten sie zunächst schließen.
De un día para otro. De un viernes para sábado, ya está.
Es war ein Samstag. Von einem Tag auf den anderen hatten wir plötzlich überhaupt keine Einnahmen mehr. Anfangs dachte ich, dass dieser Alarmzustand nicht länger als zwei Wochen dauert. Im Sommer ist hier so viel los, da wollten wir uns vorher noch mal erholen. Aber nachdem wir fünf Wochen zu Hause eingeschlossen waren, mussten wir es mit dem Essensservice probieren. Das läuft ganz gut, wir können nicht klagen.
Doch die Mittags- und Abendessen in Plastikgeschirr können das Thekengeschäft nicht ganz ersetzen, erzählt Michaela an einem der sechs kleinen Tische im hellen, etwas engen Gastraum, der sonst etwa 20 Gästen Platz bietet. Getränke verkaufen sie nun gar keine mehr. Die beiden Rumänen leben seit mehr als 15 Jahren in Spanien. Vor 2 Jahren haben sie die Kneipe eröffnet. Die laufenden Kosten und die Schulden drücken. Und die Gedanken sind bei den Angehörigen in Rumänien.
Ich weiß noch genau, wie Manu plötzlich gesagt hat, die Kneipen müssen schließen. Ich konnte es nicht glauben. Ich ging einkaufen. Dann rief mich meine Tante an, sie lebt in Italien. Sie wollte mich beruhigen, sagte aber, das ist erst der Anfang. Es ist eine harte Zeit.
Der Alarmzustand sorgt für eine angespannte Stimmung in Madrid. Niemand weiß, wie die Zukunft wird. Viele haben wirtschaftliche Sorgen. Das zerrt an den Nerven.
Die Familie ist so weit weg. Klar sind die Leute hier nett zu uns, aber es ist nicht dasselbe. Meiner Familie geht es gut, zum Glück. Aber meine Eltern sind weit weg. Wir sprechen jeden Tag. Sie sagen, ich soll auf mich aufpassen, auf unseren Sohn. Entschuldige bitte.
Michaela bereitet einen Kaffee zu. Manu grüßt unterdessen durch das Fenster einen jungen Mann, der die Straße überquert.
Der hatte das Coronavirus. Er ist Polizist. Es hatte ihn und seine Freundin erwischt. Wir kennen das Leben von allen hier. Der Bruder eines Bewohners dieses Hauses ist an Covid-19 gestorben.
Seine Familie lebt weit weg. Er tut uns leid. Wir versuchen, ihn zu trösten, auch wenn wir uns nicht gut kennen. Die Gäste hier sind mehr als nur Gäste. Von ihrem Leid zu hören, schmerzt auch uns.
In der leeren Gaststätte klingen die Kühlaggregate merkwürdig laut. Draußen, auf der anderen Seite der großen Fensterfront, biegen sich die Bäume im Wind. Der große Manu und die zierliche Michaela haben sich über die sozialen Netzwerke kennengelernt. 2014 haben sie geheiratet. Vor 2 Jahren kam ihr Sohn auf die Welt. Dann kam dieses Lokal. Davon hatte Manu jahrelang geträumt.
Oh, mi marido. La idea es mía. Yo desde que llegué a España quise tener un bar.
Seit ich in Spanien lebe, wollte ich eine Kneipe aufmachen. Seit dem ersten Tag. Ich habe gesehen, wie gut die Kneipen hier funktionieren. Die Spanier gehen oft in die Kneipe und außerdem muss man nicht viele Anträge ausfüllen. Mir gefällt meine Arbeit, auch wegen des Geldes, aber sie gefällt mir.
Die beiden hatten das Lokal von einer anderen Familie übernommen. Es lief nicht gut. Aber Manu glaubte an sein Projekt, obwohl viele Menschen hier mitten im Neubauviertel am Stadtrand von Madrid noch Hypothekenschulden haben.
Ich war immer von uns überzeugt und dass wir Erfolg haben werden, zu 200%. Das ist diese Gegend hier.
Es hängt viel davon ab, wie man die Gäste behandelt. Uns war von Beginn an klar, dass wir eine spanische Kneipe machen werden, mit spanischem Essen, Tapas. Wenn du Qualität und einen guten Service anbietest, sind die Leute zufrieden.
In den ersten Wochen der Corona-Krise hat die Familie noch vom Arbeitslosengeld gelebt, das die spanische Regierung Selbstständigen in Schwierigkeiten gewährt. Viel ist es nicht. Die Familie bekam 1.300 Euro. Doch alleine für die Ladenmiete müssen sie 3.000 Euro zahlen, sagt Manu. Mit gemischten Gefühlen verfolgt er die Debatte um Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen.
Wir müssen irgendwie dieses Jahr aushalten. Wir werden kein Geld verdienen und sind zufrieden, wenn wir nicht ganz schließen müssen. Später soll es ja weitere Lockerungen geben. Die Leute sind wahnsinnig. Mich hat heute einer angerufen, der Tische für eine Geburtstagsfeier reservieren wollte, für 50 Gäste. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht möglich ist, dass ich auch Angst habe.
Daran sieht man, dass die Leute kein Bewusstsein für die gegenwärtige Situation haben.
Seit dem Ausbruch der Epidemie waren so viele lange Monate vergangen, dass die Bewohner Valladolids zu glauben begannen, die Pest werde nie ein Ende nehmen. Die Lage schien aussichtslos. Die Monate gingen ins Land, ohne dass die Berichte der Kommission eine einzige ermutigende Nachricht enthielten, während die Zahl der Todesfälle unverändert blieb. Nach einer verheerenden Ernte und schlechter Witterung verkündete die Kommission zu Beginn des nächsten Oktobers überraschend, dass im vergangenen Monat nur 20 der 2000 Kranken in den Hospitälern gestorben seien. Die Menschen gingen wieder auf die Straße, um den Duft von Thymian und Lavendel in ihre Lungen einzusaugen. Sie flanierten auf der Promenade, begannen wieder zu plaudern und zu lachen. Das Wunder war geschehen. Als im Januar die Zahl der Entlassungen auf 843 anstieg und die Zahl der Pesttoten auf 2 sank, brach die Stadt in Jubel aus. Es wurden Dankprozessionen zu der Wallfahrtskapelle von San Roque abgehalten. Und der Magistrat kündigte für den Frühling Turniere im Ringstechen und Stierkämpfe an. Die Pest war vorüber.
Auch Spanien erlebt im Zuge der Corona-Krise eine Welle der Polarisierung. Wahlweise gegen die linke spanische Regierung und ihre Anhänger oder gegen die Rechten, die in der Region Madrid regieren. Wohltuend gelassen ist dagegen weiterhin die Atmosphäre in der Markthalle von Vallecas, wo sich die Händler auf den Feierabend vorbereiten. Die Flügelhändlerin Gemma putzt ihre Auslage. Der Hass sei zwar laut, sagt sie, aber keine Mehrheit.
Ein Nachbar, der aus dem ersten Stock, ist Krankenpfleger. Als er eine Nacht aus dem Krankenhaus zurückkam, hatten wir ein Schild am Eingang angebracht. An diesem Abend haben alle für ihn geklatscht. Das war sehr bewegend. Ich denke, die große Mehrheit dieser Gesellschaft wird mit dieser Krise humaner. Das Gute überwiegt. So wünsche ich es mir wenigstens. Ich denke, es ist aber wirklich so, ganz bestimmt.
Go to Mercado. If you live in Barcelona, there's no toilet paper in Arizona. Però estem bé. Si ens hem de veure, ens saludem de lluny. Estem bé. D'aquí només mesos hi haurà un baby boom. Estem bé. 2 setmanes sense sortir al carrer. Estem bé. Confinat amb els amics, amb res a fer. Stay home.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Spanien im Alarmzustand. Die Narben der Corona-Krise. Eine Sendung von Hans-Günther Kellner. Die Literaturpassagen entnahmen wir dem Buch Der Ketzer von Miguel de Libes. Carlos Lobo hat sie gelesen. Ton und Technik Roman Weingart. Regie und Musikauswahl Simonetta Dippern. Redaktion Katharina Pietz.
Alongside my family, we dey upon sound.